Wenn man sich die Frage stellt, ob man Kinder bekommen möchte oder nicht, dann gibt es da tausend Dinge, über die man nachdenkt. Kann ich mir ein Kind finanziell leisten? Wären mein Partner und ich gute Eltern? Kann ich noch in meinem Job weiterarbeiten, wenn ich jetzt ein Kind bekomme? Und bin ich bereit, mein bisheriges Leben vollständig umzukrempeln? Für mich sind diese ganzen Fragen aber gerade zweitrangig. Ich mache mir seit Monaten Gedanken darüber, ob ich überhaupt noch ein Kind in diese Welt setzen kann. Schließlich befinden wir uns mitten in der Klimakrise und die Prognosen sehen düster aus. Schon jetzt haben wir eine Erderwärmung von 1,1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Und das spüren wir deutlich. Extremwetterereignisse, Dürren, Meeresspiegelanstieg. Gleichzeitig befinden wir uns im größten Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Jeden Tag sterben 150 Arten aus.
We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing.
Sogar der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, dass wir uns auf dem Highway in die Klimahölle befinden, mit unserem Fuß auf dem Gaspedal.
We are on a highway to climate hell. With our foot still on the accelerator.
Und auch einige der Menschen, die es am besten wissen sollten, zweifeln mittlerweile am Kinderkriegen. Das zeigt ein YouTube-Video vom Klimasender Facing Future, in dem australische KlimaforscherInnen von ihren Zweifeln erzählen, ein Kind zu bekommen.
I had conversation with my husband as these heat waves were occurring in summer, going, are we doing the right thing? Is it right to bring kids into this world? With me knowing how bad it's going to be. There is so much wrong with climate change and there's so many impacts that we're already locked into that I can't change, that no one can really change. It's going to be bad. And it's almost, why would you inflict that on someone?
Sollte ich in diese Welt also noch ein Kind setzen? Ich bin Louise und ihr hört Mutter aller Krisen. Der Podcast, in dem ich mir Gedanken darüber mache, ob ich angesichts der ökologischen Krise noch ein Kind in die Welt setzen möchte. Das hier ist Folge 2 in naher Zukunft. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann geht am besten nochmal zurück und fangt von vorne an. Da erkläre ich auch, worum es mir hier im Podcast genau geht. Wenn Menschen Kinder bekommen, dann machen sie das meistens aus drei Gründen. Erstens ökonomische Gründe, weil sie sich von dem Kind neuen Wohlstand oder finanzielle Absicherung im Alter erhoffen. Zweitens sozial-normative Gründe, also weil es in ihrem Umfeld von ihnen erwartet wird oder sie selbst einfach finden, dass Kinderkriegen nun mal zum Leben dazugehört. Und drittens psychologische Gründe, weil sie die Vorstellung, ein Kind zu haben, schön finden und es dem eigenen Leben Sinn gibt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ökonomische und sozial-normative Gründe bei meiner Entscheidung keine Rolle spielen. Natürlich ist der Gedanke schön, dass sich im Alter jemand finanziell und affektiv um einen kümmert, genauso wie ich nicht frei bin von gesellschaftlichen Vorstellungen, nach denen eine kinderlose Frau irgendwie immer noch keine richtige Frau ist. Am meisten spielen für mich aber die psychologischen Gründe eine Rolle. Ich finde die Idee schön, einen neuen Menschen in die Welt zu setzen und ihn großzuziehen. Und es würde vielleicht auch mehr Sinnhaftigkeit in mein Leben bringen. Aber was ist, wenn all die positiven psychologischen Faktoren zunichte gemacht werden, weil ich in ständiger Sorge um die Zukunft meines Kindes bin? Verbunden mit Schuldgefühlen, weil ich es überhaupt in die Welt gesetzt habe.
Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents.
Ja, wie würde das Leben meines potenziellen Kindes eigentlich aussehen? Die meisten von uns sind mit den Folgen der Klimakrise ja mehr oder weniger vertraut. Aber ich möchte es genauer wissen. Was rollt da eigentlich auf uns zu? Und warum wissen viele Leute immer noch so wenig darüber? Um das herauszufinden, reise ich nach Mainz zu jemandem, der sich mit dem Klima bestens auskennt.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ordnen wir das Jahr 2022 mal ein.
Özin Terli ist Meteorologe und moderiert seit 2013 das Wetter im ZDF.
Temperatur nimmt deutlich zu und das Jahr 2022 reiht sich in die wärmsten Jahre seit 1850 ein. Das sorgt für Extremwetterereignisse weltweit.
Wenn einer weiß, wie sich unser Klima verändern wird, dann er.
Hi,
Özden.
Hi.
Ja,
schön, dass es geklappt hat.
Brauchst du einen Kaffee?
Richtig gerne.
Ja? Gut. Dann gehen wir direkt zum Automaten.
Du moderierst seit gut einem Jahrzehnt das Wetter im Öffentlich-Rechtlichen in verschiedenen Sendungen. Wann hast du denn entschieden, nicht mehr nur vom Wetter, sondern auch von der Klimakrise zu berichten?
Ich habe das jetzt nicht so richtig geplant. Ich dachte, es ist einfach selbstverständlich, dass man das jetzt mit erwähnt, weil wenn der letzte Monat zu warm war, muss ich ja in irgendeiner Form erklären, warum war er denn zu warm. Also für mich gibt es überhaupt keine Frage, ob man das mit reinbringt oder nicht. Das war aber anscheinend nicht so ganz klar außerhalb der Meteorologen-Bubble anscheinend.
Özden hat auf Twitter schon viele Shitstorms kassiert. Es gibt sie eben immer noch da draußen. Die Leute, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Die halten die bloße Erwähnung der Klimakrise im Wetterbericht dann für linksgrüne Propaganda. Klimaleugnungspositionen werden häufig auch von Bots und Trollarmeen gestreut. Als Trump 2017 den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen bekannt gab, stammten rund ein Viertel der Twitter-Kommentare von Bots und diese waren sehr aktiv in der Leugnung des Klimawandels. Die GegnerInnen der Klimapolitik haben mittlerweile aber ihre Strategie gewechselt, denn die Klimakrise lässt sich nur noch sehr schlecht leugnen. Stattdessen setzen sie auf neue Strategien, die der US-Klimaforscher Michael Mann herausgearbeitet hat. Herunterspielen, ablenken, spalten, verzögern und Verzweiflung schüren. Das schaffen die KlimaschutzgegnerInnen, indem sie zum Beispiel den Klimadiskurs individualisieren. Das soll Einzelnen das Gefühl geben, sie müssten erstmal bei sich selbst anfangen, also keine Plastiktüten, weniger Autofahren etc. Ihr erinnert euch sicher an den CO2-Rechner aus der letzten Folge. Dieser Individualisierungsdiskurs lenkt nicht nur von der Verantwortung der Konzerne ab, sondern kann auch die Gesellschaft weiter spalten. Außerdem säen die KlimaschutzgegnerInnen gezielt Zweifel, sowas wie: Sterben durch Windräder nicht so viele Vögel, obwohl die Klimakrise natürlich eine weitaus größere Bedrohung für die Vögel darstellt? Eine dritte Strategie ist das Weltuntergangsnarrativ, nachdem eh schon alles zu spät sei und es nichts mehr bringen würde, Klimapolitik zu betreiben. Und zuletzt setzen die KlimapolitikblockiererInnen auf technische Scheinlösungen, die sie als Brückentechnologien verkaufen. Dazu aber später mehr.
War dir damals in den 90ern die Klimakrise schon ein Begriff, als du angefangen hast, Meteorologie zu studieren?
Damals war das nicht so stark ausgeprägt, aber damals war eigentlich schon alles klar, ne? Also wir wissen schon sehr lange, in welche Richtung das läuft und man hätte damals schon gegenarbeiten können. Dass die Medien da auch nicht so stark und wirklich richtig aufklärerisch viel berichtet haben, das ist natürlich auch ein Versäumnis der Medien. Es war ja teilweise so, dass dann von der Ölindustrie finanzierte Sprecher in den Medien aufgetaucht sind und haben das dann quasi dann verneint. Exxon ist ja ein gutes Beispiel dafür. Exxon hat ja auch einige Klagen am Hals, zu Recht.
Tatsächlich zeigen Recherchen, dass die Ölindustrie schon Anfang der 80er Jahre Studien vorliegen hatte, die die Klimakrise und ihr eigenes Verschulden daran genau vorhersagen. Die erste internationale Klimakonferenz fand ja auch 1979 statt. Zu diesem Zeitpunkt hätte man noch einiges verhindern können. In einer internen Studie des Mineralölkonzerns Exxon von 1981 stand wörtlich geschrieben, dass das eigene Geschäftsmodell katastrophale Folgen für einen beträchtlichen Teil der Erdbevölkerung haben wird. Statt aber auf andere Energieträger umzusatteln, startete die fossile Industrie eine riesige Desinformationskampagne. Sie drehte sogar CO2-Werbespots.
It's called carbon dioxide, CO2. The fuels that produce CO2 have freed us from a world of backbreaking labor. Now some politicians want to label carbon dioxide a pollutant. Imagine if they succeed. What would our lives be like then?
Ihr Vorbild war dabei übrigens die Tabakindustrie. Die hat uns in den 60er Jahren ja auch noch erfolgreich eingeredet, Rauchen sei eigentlich mega gesund. Noch immer mischt sich die fossile Lobby massiv in die Klimapolitik ein. Beim letzten Klimagipfel in Sharm el-Sheikh in Ägypten stellte sie mit über 600 Delegierten die zweitgrößte Delegation der gesamten Konferenz. Noch größer war nur die Landesdelegation der Vereinten Arabischen Emirate. Gesponsert wurde der Klimagipfel übrigens von Coca-Cola. Der Konzern gilt als der größte Plastikverschmutzer weltweit. Kapitalismus at its best.
Viele Leute haben sich ja über den milden Winter gefreut und denken, okay, ob es jetzt irgendwie 8 Grad hat oder 9,5 Grad, ist ja egal und tendenziell schöner, wenn es wärmer wird. Warum sind 1,5 oder mehr Grad wärmer nicht schöner?
Ja, also die 1,5 Grad sind ja dann nicht auf Deutschland bezogen und nicht auf den Winter und nicht auf einen Tag, sondern es ist ein globaler Mittelwert. Und wir sind jetzt bei ungefähr 1,2 Grad und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter erhöht, dann sind wir bei 1,5 Grad und das ist einfach eine physikalische Grenze, wo quasi die Temperatur so hoch ist, dass die Ereignisse extremer werden. Wir haben ja jetzt schon Extremwetterereignisse bei 1,2 Grad, die wir bisher nicht kannten, die diverse Rekorde brechen, Rekordtemperaturen, Dürren, Überflutungen und so weiter, Hurrikane, die stark aufgeladen werden, weil quasi die Oberflächentemperaturen in den Ozeanen höher sind als früher. Auch da geht die Wärme nämlich hin. Und es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Atmosphäre und Ozean. Das wirkt sich wiederum auf das Wetter aus. Also es ist alles miteinander verbunden. Je wärmer es wird, bedeutet es einfach, dass wir mehr Energie zur Verfügung haben, die Natur umsetzen muss. Und das Umsetzen geschieht eben mit dem Wetter. Also das Wetter ist eigentlich im Prinzip ein Abbau von Energie und wenn wir mehr Energie haben, muss mehr Wetter passieren. Deswegen sind die 1,5 Grad, deswegen ist das ein Limit, auf das man sich geeinigt hat, wichtig. Ich fürchte, dass wir das nicht mehr einhalten können, weil wir uns einfach sehr daneben verhalten und trotzdem könnte man ja die Maßnahmen einleiten. Dann würden wir nicht bei 1,5, sondern vielleicht bei 1,8 oder bei einer anderen Zahl landen. Aber dann hätten wir das versucht umzusetzen.
Nur wenige Wochen nach meinem Treffen mit Özden Terli verkündet eine Studie der Universität Hamburg, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nun praktisch beerdigen können. Mit den derzeitigen globalen Maßnahmen ist eine Begrenzung auf 1,5 Grad unplausibel geworden. Eine Begrenzung auf unter 2 Grad ist hingegen noch möglich. Ich frage Özden, wo wir mit der aktuellen Politik hinsteuern.
Wenn die von der letzten COP zugesagten Begrenzung die Emissionen eingehalten werden, dann liegen wir bei 2,4 bis 2,8 Grad. Und wer sagt denn, dass das alles eingehalten wird? Also es gibt ja keine Garantie dafür. Da kommt eine Regierung, die sagt das Gegenteil. Oder kommt irgendeine populistische Regierung und sagt, Klimaschutz ist Unsinn, es gibt keine Klimakrise. Und dann halten die Länder das nicht ein. Also darauf kann man nicht wetten. Also Temperaturen können durchaus die 3-Grad-Marke überschreiten bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir nicht handeln.
2,4 bis 2,8 Grad, wenn die Nationalstaaten ihre eigenen Ziele bis 2030 einhalten. Das ist also sogar noch sowas wie ein Positivszenario. Man muss außerdem im Blick haben, dass wenn wir von diesen Temperaturmarken sprechen, es dann immer um globale Durchschnittstemperaturen geht. Da zählen ja zum Beispiel auch unsere Ozeane mit rein. Landgebiete wie Deutschland erwärmen sich aber doppelt so stark wie der globale Mittelwert. Momentan sind wir ja schon bei einer globalen Durchschnittserwärmung von 1,1 Grad. In Deutschland ist unsere Temperatur tatsächlich schon 2,3 Grad wärmer geworden. Doppelt so viel. Die prognostizierten 2,8 Grad werden in Deutschland also zu 5,6 Grad. Das muss man im Kopf behalten, wenn man von globalen Mittelwerten spricht.
Im Kontext der Klimakrise ist ja immer wieder die Rede von Kipppunkten. Mhm. Was sind Kipppunkte und was ist deren Bedeutung für unsere Klimapolitik?
Ein Kipppunkt ist ungefähr so etwas wie, wenn man eine Kaffeetasse hat und schiebt sie über den Rand. Diese Kaffeetasse schiebt man immer weiter und ist noch lange stabil und schiebt sie weiter und irgendwann geht es schlagartig runter und dann läuft das Zeug einem über die Hose. Wir haben diese Kipppunkte im System, mehrere davon und die Gefahr, bei 1,5 bis 2 Grad diese Grenzen zu überschreiten, wächst. Also je wärmer es wird, desto größer die Gefahr. Und bei 2 Grad sagt man, dass die Gefahr sogar besteht, dass die sich gegenseitig triggern und dann auch Kaskaden erzeugen können. Also der eine Kipppunkt stößt den anderen an und der andere stößt dann wiederum einen anderen an. Und dann ist das überhaupt nicht mehr zu kontrollieren.
Es gibt Kipppunkte, die aktuell besonders gefährdet sind. Das Abtauen des grönländischen und westantarktischen Eisschilds zum Beispiel. Ihr erinnert euch vielleicht an den Weltuntergangsgletscher aus der ersten Folge. Schmilzt das Eis zu sehr ab, lässt sich der Tauprozess nicht mehr aufhalten und das gesamte Eisschild sinkt ab. Das führt dann zu einer Erhöhung des Meeresspiegels, was wiederum neue Katastrophen auslöst. Ein weiterer Kipppunkt, der schon bei der 1,5-Grad-Marke erreicht wird, ist das Absterben eines Großteils der tropischen Korallenriffe. Korallenriffe sind praktisch die Regenwälder des Ozeans und das Zuhause von unzähligen Meeresbewohnern. Sterben die Korallen ab, geht nicht nur die ganze Biodiversität verloren, sondern der Ozean könnte auch versauern und Pazifikinseln wären noch mehr von Fluten bedroht, weil mit dem Absterben der Riffe eine natürliche Schutzbarriere fehlt. Die Biodiversitätskrise ist eng verwoben mit der Klimakrise, weshalb man auch von der doppelten Krise spricht und ich in diesem Podcast von der ökologischen Krise. Besonders deutlich wird das am Amazonas-Regenwald. Der droht nämlich auch zu kippen. Unter dem letzten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro wurde so viel abgeholzt, dass der Regenwald droht, seine Resilienz zu verlieren. Der Amazonas beherbergt nicht nur 10% aller weltweit lebenden Arten, sondern ist auch ein riesiger CO2-Speicher. Die Menge an CO2, die in den Bäumen und dem Boden Amazoniens gebunden ist, entspricht 10 Jahren globaler menschlicher Treibhausgasemissionen. Es besteht aber Hoffnung, dass sich mit dem neuen linken Präsidenten Lula da Silva endlich etwas ändert. Denn ein Stopp der Abholzung der Regenwälder ist eine der effektivsten Maßnahmen gegen die Klimakrise. Wir könnten jährlich 5 Milliarden Tonnen CO2 dadurch einsparen. Ein letzter Kipppunkt, der schon bei 1,5 Grad Erderwärmung droht, ist das Abtauen der Permafrostböden. Die befinden sich vor allem in Kanada, Alaska und Sibirien und dienen als natürliche Kohlenstoffspeicher. Wenn sie abtauen, senkt sich erstens der Boden, wodurch ganze Gegenden unbewohnbar werden, und es werden Unmengen an Treibhausgasen freigesetzt. All diese Kipppunkte drohen also schon bei der 1,5-Grad-Marke. Werden sie ausgelöst, lösen sie kaskadenartig weitere Kipppunkte aus. Und laut aktuellen Schätzungen wird die 1,5-Grad-Marke bereits zwischen 2026 und 2030 erreicht. Das ist verdammt bald.
Ich bin ja gerade selbst dabei, mir zu überlegen, ob ich ein Kind bekommen möchte. Und dabei spielt die Klimakrise eigentlich gerade für mich mit die entscheidendste Rolle. Wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, oder sagen wir, wenn ich jetzt in den nächsten Jahren ein Kind bekommen würde, dann wäre das 2050 etwa so alt, wie ich jetzt bin. Mit welchen klimatischen Herausforderungen hätte dieses Kind denn hier in Deutschland zu kämpfen?
Ja, ganz klar, es wird wärmer. Der europäische Kontinent ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent von allen Kontinenten. Also jetzt, wenn man jetzt die Arktis rauslässt, das ist ja der Bereich, der sie am stärksten aufheizt. Aber betrachtet man die Kontinente, dann ist Europa eines der stärkste Hotspot der Erhitzung. So, das bedeutet, dass wir gar nicht so lange in die Zukunft gucken müssen, 2040 oder 50. Die Erhitzung schreitet ja jetzt schon voran. Und das wird in den nächsten Jahren zu spüren sein, innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Also das ist eine unmittelbare Bedrohung. Was wir da erwarten können, sind in den Sommermonaten große Hitze, Dürren, Starkregenereignisse, was sich nicht unbedingt ausschließt, weil je nachdem, welches Wettersystem vorherrschend ist, gilt eben das. Wenn quasi ein Tief da ist, kann es so unglaublich viel regnen, dass es eben zu massiven Überschwemmungen kommt, sowas wie Ahrtal zum Beispiel oder die Dürre jetzt im letzten Sommer, die war ja auch extrem europaweit, muss man sagen. Da waren ja auch die Alpen betroffen, Norditalien, Frankreich und also wirklich große Teile Europas waren davon betroffen und wir sind ja nicht alleine. Das wirkt sich ja direkt auf uns aus, vom Stromverbrauch über Nahrungsmittel, über Wasser. Das kriegen wir natürlich auch zu spüren oder Lebensmittelproduktion in Spanien oder in Frankreich, das ist ja, wir handeln ja mit all den Ländern. Wir sind ja die EU und das kriegen wir alle zu spüren. Also man kann nicht sagen, es ist nur Deutschland, sondern man muss halt schon ein bisschen weiter nach rechts und links, Norden und Süden gucken quasi, wie sich das alles verändert und wir sind mittendrin und das wird in den nächsten 10, 15 Jahren schon gravierend werden. Wirklich 2040, 2050, ich habe keine Ahnung, wie das dann wird. Es wird einfach noch heißer werden. Das ist einfach ein System eingebonkt. Vor allem aber, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, die fossilen Energieträger drastisch runterzufahren und sogar auf Null runterzubringen. Und je früher, desto besser.
2022 war das trockenste Jahr in Europa seit über 70 Jahren. Italienische Städte mussten im Sommer das Wasser für Haushalte rationieren. Frankreich musste mehrere Atomkraftwerke herunterfahren, weil nicht genug Wasser zur Kühlung vorhanden war. Laut dem aktuellen IPCC-Bericht werden bei einer 2-Grad-Marke ein Drittel der Menschen in Südeuropa unter Wasserknappheit leiden. Ich wohne in Berlin, eine durstige Insel im trockenen Brandenburg. Brandenburg weist schon heute eine negative klimatische Wasserbilanz auf. Dass Tesla dort eine riesige Autofabrik mit riesigem Wasserbedarf gebaut hat, macht das Problem nicht besser. WissenschaftlerInnen sehen in Brandenburg einen Trend zur Steppe.
Wir erleben in diesem Sommer einen Blick in unsere Klimazukunft. Für fast ganz Spanien und Portugal gilt eine Hitzewarnung der Wetterdienste.
Wasserknappheit ist nur eines der Hauptrisiken, die durch die Klimakrise auf Europa zukommen.
Dazu extreme Trockenheit.
Die zunehmende Dürre wird außerdem für ausfallende Ernten sorgen, was insbesondere in einer 3-Grad-Welt unsere Nahrungssicherheit komplett auf die Probe stellen würde. Die Hitze wird außerdem uns Menschen zusetzen. 2050 werden in deutschen Städten längere Hitzewellen normal sein. Das bedeutet 40 Grad im Schatten und durchgeschwitzte Nächte, weil die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Schon jetzt haben wir in Deutschland im Sommer eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze mit Tausenden von Toten jedes Jahr. Besonders alte Menschen laufen ein hohes Risiko, bei hohen Temperaturen zu kollabieren. Aber auch arme Menschen sind der Hitze stärker ausgesetzt, weil sie zum Beispiel öfter Außenarbeit leisten wie im Straßenbau. Und sie wohnen in Ballungsgebieten in schlechter gedämmten Wohnungen. Oder sie sind obdachlos. In deutschen Großstädten müssten wahrscheinlich öffentliche Kühlräume errichtet werden. Durch die Hitze wird sich außerdem vor allem in Süddeutschland die asiatische Tigermücke verbreiten. 2050 werden hier Krankheiten wie Denguefieber deshalb keine Seltenheit mehr sein. Erhitzt sich die Erde über 3 Grad, kommt der menschliche Körper an seine Anpassungsgrenzen. Das vierte Hauptrisiko sind Überschwemmungen und der Anstieg des Meeresspiegels.
Nach den verheerenden Überschwemmungen im Westen und Südwesten Deutschlands ist die Zahl der Toten auf mindestens 143 gestiegen.
Wie unerwartet solche Überschwemmungen auftreten können, haben wir 2021 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen. Vom Meeresspiegelanstieg werden vor allem norddeutsche Städte betroffen sein. Bremen, Hamburg und Lüneburg werden schon bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad regelmäßig unter Überschwemmungen leiden. Manche Prognosen sprechen von einem Meeresspiegelanstieg von 2,9 Metern bis 2100. In unserem Nachbarland Niederlande müssen dann wahrscheinlich ganze Städte aufgegeben werden. Insgesamt gibt es weltweit rund 130 Millionen Städte, die direkt an der Küste liegen. Und 200 Kernkraftwerke, die mit Meereswasser gekühlt werden. Und 2100 klingt zwar weit weg, eigentlich sind das aber nur knapp 80 Jahre. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wird es das aller Wahrscheinlichkeit noch mitbekommen. Laut einer Studie werden Kinder, die heute geboren werden, 2 bis 7 Mal mehr Extreme erleben als ihre Großeltern. Beim Lesen all dieser Studien wird mir klar, schon eine 2-Grad-Welt ist katastrophal für die Menschheit. Eine 3-Grad-Welt ist hingegen geradezu dystopisch. Und eine Umfrage unter WissenschaftlerInnen des Weltklimarats IPCC hat ergeben, dass 60% von ihnen damit rechnen, dass wir bei einem 3-Grad-Szenario oder mehr landen. Mehr als die Hälfte dieser KlimaforscherInnen geht aktuell also davon aus, dass wir in eine Katastrophe reinrasen. Und was man dazu noch sagen muss, wenn wir bei einer 3-Grad-Welt landen, dann bleibt das auch erstmal so. Die Temperatur lockt sich für zehntausende Jahre in unser Erdsystem ein, weil Treibhausgase eben nicht so einfach aus der Atmosphäre verschwinden. Ein Zurück gibt es dann also nicht mehr.
Aber wenn wir jetzt ja gerade sehen, dass eigentlich im Grunde nichts passiert, es werden zwar irgendwelche Klimaabkommen getroffen, an die sich dann aber nicht gehalten wird. Du meintest eben, dass du dir eine 3-Grad-Welt eigentlich gar nicht vorstellen möchtest, aber dass wir trotzdem darauf zusteuern, so wie das momentan aussieht. Dann ist es ja eigentlich verständlich, dass so meine Generation und viele tatsächlich Angst haben um die Zukunft ihrer Kinder. Nicht, weil sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt die Weltbevölkerung begrenzen oder CO2 einsparen, sondern einfach akut Angst haben darum, dass die Kinder in der Zukunft aufwachsen, die halt von dauerhaften Krisen geplagt sein wird. Was macht das mit dir, wenn du das so hörst, oder wie denkst du darüber? Oder was würdest du jungen Menschen wie mir, die diese Gedanken gerade haben, was würdest du uns mitgeben und sagen
also,
wollen?
Also es macht mich echt betroffen, weil ich das irgendwie krass finde einfach. Ich weiß es nicht. Also es ist schwierig. Ich kann ja jetzt nicht irgendjemandem irgendwas raten, etwas zu tun, außer dass wir quasi alle gemeinsam daran arbeiten müssen, diese Krise nicht in eine Komplettkatastrophe abgleiten zu lassen. Und die 3 Grad, wie du ja auch gesagt hast gerade, die würden wir ja wahrscheinlich überschreiten, wenn wir nichts tun. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir irgendwann irgendeine Kurve kriegen. Wo diese Kurve sein wird, bei welcher Temperaturabweichung, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt nicht eine Art Hoffnung, sondern einfach ja die Idee, dass Menschen doch nicht so ignorant sind, dass sie dann doch irgendwann sich eingestehen müssen, dass mehr passieren muss, egal auf wo auf dem Planeten. Aber diese Frage, möchte man Kinder oder nicht, ich würde sie tatsächlich nicht davon abhängig machen, ob wir in einer Klimakrise oder in einer Klimakatastrophe sind. Kinder werden immer geboren, egal in welcher Situation. Was hätten denn die nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Weltkrieg geborenen Kinder, die würde es jetzt nicht geben, wenn sie nicht geboren worden wären?
Über die Frage mit dem Krieg habe ich auch schon oft nachgedacht. Denn es stimmt ja, Menschen haben immer Kinder bekommen, in allen möglichen Krisen und Kriegen, und es ist immer irgendwie weitergegangen. Gilt das dann nicht auch für unsere Situation heute? Ich sehe vor allem 2 Unterschiede. Erstens haben Frauen in Kriegssituationen oft keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen, schon gar nicht in vergangenen Kriegen. Die Antibabypille kam in Deutschland ja beispielsweise auch erst in den 70ern so richtig zum Einsatz. Ich hingegen habe das Privileg, in einer Zeit und an einem Ort zu leben, wo ich Zugang zu Mitteln der Geburtenkontrolle habe. Darüber habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesprochen. Natürlich werden aber auch in Kriegen und Krisen Wunschkinder geboren. Das bringt mich zum 2. Unterschied. In Kriegen besteht ja immer die Hoffnung, dass die Kriegshandlungen bald vorbei sind. Es gibt also eine klare Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich stoße auf eine Studie, die das Thema Kinderkriegen im Zweiten Weltkrieg in Deutschland untersucht, anhand von Briefwechseln und Tagebucheinträgen. Zunächst einmal konnten viele Menschen im Zweiten Weltkrieg ja gar keinen Nachwuchs bekommen, weil sie Opfer des NS-Apparats wurden. Von denjenigen, die jedoch die Möglichkeit hatten, machten sich viele Sorgen um die Zukunft und schoben deshalb den Kinderwunsch auf bessere Zeiten hinaus. Für andere waren Kinder jedoch ein Hoffnungsblick. Eine Mutter schrieb beispielsweise 1943 an ihren Mann, der im Krieg kämpfte, dass sie sich ein zweites Kind von ihm wünsche. Sie schrieb: "Mit einem Kind an der Hand und einem Kind auf dem Rücken komme ich ja vielleicht noch aus dem brennenden Haus raus auf die Straße. Und wenn du nicht wiederkommst, dann möchte ich lieber 2 Kinder von dir als nur eines." Die Studie zeigt, dass die Leute auf ein baldiges Ende des Krieges hofften und Kinder für die Zeit danach haben wollten. Auch aus der Angst, nach dem Krieg alleine ohne ihren Ehemann dazustehen. Kinder als Hoffnungsanker für eine bessere Zukunft, sozusagen. In der Klimakrise ist es aber ja nun so, dass wir nicht wirklich darauf hoffen können, dass sie irgendwann vorbei ist. Im Gegenteil können wir davon ausgehen, dass sich die Situation ab jetzt nur noch verschlechtert. Wie sehr sie sich verschlechtert, hängt natürlich von uns ab. Aber anders als bei Menschen im Krieg haben wir relativ genaue Prognosen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und damit ja auch irgendwie die Verantwortung, kommende Generationen davor zu schützen. Es gibt kein Klimakrisenende, wie es ein Kriegsende geben würde. Klar, die beiden Situationen lassen sich nur bedingt vergleichen, aber ich sehe da trotzdem diesen wichtigen Unterschied. So, jetzt aber zurück zum Thema.
2022 sind ja viele IPCC-Berichte rausgekommen und der Weltklimarat fordert die Halbierung der weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030. Was wären denn deiner Meinung nach die effektivsten Maßnahmen, um das 2-Grad-Ziel, wenigstens das 2-Grad-Ziel, noch einzuhalten?
Ganz ehrlich, die Politiker wählen, die das tatsächlich umsetzen wollen. Also wir haben einfach keine Zeit mehr für Politiker, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen oder ihn anzweifeln. Diese Menschen kann man nicht mehr in Verantwortung wählen.
Aktuell möchte Deutschland bis 2045 klimaneutral sein. Das reicht aber nicht aus, um möglichst nah am 1,5-Grad-Ziel zu bleiben. Viele Umweltbewegungen wie Fridays for Future fordern Klimaneutralität bis 2035, 10 Jahre früher. Um dieses Klimaziel zu erreichen, müssen wir vor allem raus aus allen fossilen Energieträgern bis spätestens 2030. Dafür müssen die erneuerbaren Energieträger massiv ausgebaut werden. Regierungen müssen endlich aufhören, der Kohleindustrie Geld hinterherzuwerfen und dieses Geld muss stattdessen für einen sozial gerechten Klimaschutz eingesetzt werden. Deutschland und andere Länder subventionieren fossile Energieträger jedes Jahr mit Milliarden von Dollar, um die Preise künstlich niedrig zu halten. 2022 sind die globalen Subventionen, unter anderem auch wegen dem russischen Angriffskrieg, auf eine Rekordsumme von 1 Billion US-Dollar gestiegen. Absurd. Am wichtigsten ist es aber, dass wir unser Wirtschaftssystem auf Postwachstum umstellen. Ein Postwachstumssystem orientiert sich am Bedarf der Menschen und nicht an Profiten. Es reicht nicht, Energie und Rohstoffe nur grüner zu machen. Wir müssen auch unseren Gesamtverbrauch senken, also insgesamt weniger produzieren und konsumieren, weniger neu bauen, mehr sanieren, ein Recht auf Reparatur einführen. Sonst schaffen wir nur neue Probleme an anderen Stellen. Ein gutes Beispiel dafür sind Elektroautos. Die haben zwar keine umweltschädlichen Verbrennermotoren, brauchen für ihre Batterien aber Lithium. Das wird unter extrem umweltschädlichen Bedingungen in Südamerika abgebaut und nimmt Menschen durch den hohen Wasserbedarf dort die Lebensgrundlage. Statt also einfach alle Verbrennerautos durch E-Autos zu ersetzen, müssen auch weniger Autos produziert und gefahren werden. Wir brauchen einen günstigen öffentlichen Nahverkehr, um das Klima zu schonen. Viele setzen bei der Bekämpfung der Klimakrise auf technische Mittel, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Dabei soll CO2 aus der Luft gebunden und unterirdisch gelagert werden. Diese Idee wird vor allem von den großen Energiekonzernen gepusht. Fakt ist aber, dass sie extrem hohe Risiken birgt und bisher auch noch nicht geklärt ist, wie das überhaupt funktionieren soll. Auch Özden hält nichts von technischen Scheinlösungen.
Jetzt ist ganz klar eines gefragt, nämlich die Reduzierung. Und diejenigen, die nur auf technische Lösungen setzen, wollen eigentlich gar keinen Klimaschutz.
Nebenbei hält die Natur ja selbst smarte Lösungen bereit, um das CO2 aus der Luft zu binden. Sie heißen Bäume und Moore. Wie wäre es, wenn wir einfach die aufforsten und erhalten? Die Lösungen für die ökologische Krise liegen eigentlich auf der Hand. Es fehlt nur der politische Wille, diese auch durchzusetzen. Wenigstens bei der Erhaltung der Biodiversität gab es 2022 einen Durchbruch.
Den Beginn eines Friedenspaktes mit der Natur sieht UN-Generalsekretär Guterres im neuen Artenschutzabkommen von Montreal. Das Herzstück ist das Ziel, bis 2030 mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen.
Natürlich bringen all diese Maßnahmen auch große Kosten und Investitionen mit sich. Aber erstens geht es um unsere Lebensgrundlage, weshalb es uns das alles wert sein sollte. Und zweitens werden die Kosten noch viel höher, wenn wir nichts unternehmen.
Also es wird auch ein Leben bei 2 Grad geben. Es wird anders sein. Es wird auch ein Leben bei 3 Grad geben, ganz sicher. Das wird noch nicht reichen, um quasi alles zu zerstören. Es wird noch Menschen geben, aber die Frage ist natürlich, wie werden wir leben? Und das ist eine Sache, die kann eben sehr haarsträubend werden, bis ganz krass, mit vielen Menschen, die flüchten müssen, vielen Menschen, die unter Extremwetterereignissen leiden und auch dann sterben. Das passiert ja jetzt schon, ne? Also der Anteil der Klimakrise, die sich auf das Extremwetter auswirkt, zum Beispiel Pakistan, diese Überflutungen oder Tropenstürme, die sich massiv verstärken, da sterben ja schon Menschen. Es ist ja so, dass die Klimakatastrophe ja eigentlich schon da ist, ne? Nur wir spüren sie halt jetzt nicht so stark, obwohl Ahrtal ja auch eine Hardcore-Katastrophe war. Und wenn man das alles so sich anschaut, sieht es ziemlich düster aus für die Zukunft. Und nochmal, es ist nicht so, dass alles schon festgeschrieben ist. Wir können etwas daran ändern.
Özdin Terli sagt, wir sind alle KommunikatorInnen in unserer eigenen Umgebung. Wir können als einzelne Person nicht die Klimakrise lösen, das ist die Aufgabe der Politik. Aber wir können mit den Menschen in unserem Umfeld reden und sie vom Klimaschutz überzeugen. Denn auch wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schon verfehlt haben, jedes Zehntel Grad zählt. Und deshalb lohnt es sich auch, für jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Oft hört man ja aus rechter und konservativer Ecke den Einwand, Deutschland übertreibe es mit dem Klimaschutz, denn wir seien ja nur für knapp 2% der globalen Emissionen verantwortlich. Und es stimmt, Deutschland ist für knapp 2% verantwortlich. Aber wir sind auch auf Platz 7 der weltweit größten Verursacher der Klimakrise. Platz 7 von weltweit über 190 Ländern. Nach der Logik der Konservativen müsste also niemand irgendetwas unternehmen. Außerdem tragen wir eine historische Verantwortung, da wir durch die Industrialisierung sehr früh angefangen haben, Treibhausgase auszustoßen. Ich bedanke mich bei Özdin und fahre aufgewühlt zurück nach Berlin. Da kommt wirklich einiges auf uns zu und die Politik ist aktuell weit davon entfernt, die ökologische Krise aufzuhalten. Die prognostizierten Klimafolgen in Deutschland machen mir Angst. Gleichzeitig sind andere Länder ja noch tausendmal stärker betroffen als wir. Vor allem die Länder des globalen Südens, die am wenigsten für die Klimakrise können. Ganze Inseln sind akut vom Untergang bedroht. Ich frage mich, ob junge Menschen, die die Auswirkungen der Klimakrise noch unmittelbarer miterleben, ähnliche Zweifel am Kinderkriegen haben wie ich.
There's that fear, like what you mentioned, that there's that fear of what if you don't have enough time? What if we bring them into a world that's not livable for them anymore?
Darum geht es dann in der nächsten Folge. Ich spreche mit einer Klimaaktivistin von den Philippinen und mit der Klimareferentin von Brot für die Welt. Ich möchte wissen, wie sie über das Kinderkriegen in der Klimakrise denken. Wir reden außerdem über Klimagerechtigkeit und ich möchte herausfinden, was genau die Weltgemeinschaft eigentlich aktuell unternimmt gegen diese ganze Katastrophe. Bis nächstes Mal. Das war die zweite Folge von Mutter aller Krisen – Kinderkriegen in Zeiten der Klimakrise. Geschrieben und produziert von mir, Louise Kaufmann. Covergestaltung Leonie Fischer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt ihm gerne eine Bewertung und zeigt ihn euren FreundInnen. Und wenn ihr Fragen habt oder eure Gedanken mit mir teilen möchtet, dann schreibt mir gerne unter mutterallerkrisen@posteo.de. Ich freue mich über eure Nachrichten. In diesem Podcast zitiere ich ja ganz schön viele Quellen. Wenn ihr irgendetwas nochmal genauer nachlesen möchtet, dann findet ihr den Link zu den Skripten inklusive Literaturverzeichnis in den Shownotes. Vielen Dank an alle meine InterviewpartnerInnen. Zoe Ruge, Özdin Terli, Aaron Buenviache, Sabine Minninger, Agnieszka Maschalek, Lea Dom und meine Mutter. Danke außerdem an Toff und die Crew vom Medienlabor der UdK Berlin.